Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, wir begrüßen Sie wie immer live vom Roten Sofa. Heute ja mit zwei norddeutschen Dären hier, denn sie ist aufgewachsen in Lübeck, hat ihre Fernsehkarriere in Hamburg begonnen. Die Talkshow Riverboat war ihres, genauso wie Brisant und die Royals. Aktuell ist sie bei RTL in Berlin und moderiert das Magazin Extra. Herzlich willkommen, Mareile Höppner.
Ich freue mich, hier zu sein.
Hallo. Ich habe gerade, wenn ich das so durchgehe, also Lübeck aufgewachsen, Hamburg lange gewohnt, Köln lange gewohnt, jetzt Berlin. Wo sagst du denn, wo gehörst du hin?
Ich arbeite tatsächlich in Köln. Also ich lebe in Berlin, die Sendung ist in Köln. Also ich bin wirklich noch mehr unterwegs, es ist noch eine Stadt mehr. Das Wort Zuhause würde ich immer mit dem Norden verbinden. Leben ist Berlin zurzeit, auf jeden Fall.
Und gibt es was, wo die Leute so sagen, ach, das ist ja typisch Norddeutschland, ja?
Ich glaube, ganz viel. Am Ende viel mehr, wenn man in der Ferne ist, dass man es dann merkt. Es ist manchmal der schnelle Schnack, es ist vielleicht manchmal auch der Humor. Und ja, vielleicht auch dieses, erstmal nicht das Herz sofort geben, aber wenn man es dann hat, dann gehört es einem auch so.
Ja, das ist das Schöne. Das ist typisch Norddeutsch.
Ja, ja.
Warst du schon in der Ostsee? Weil ich glaube, du warst in Lübeck vor kurzem.
Ich war schon drin. Es war ich wollte alle möglichen Kraftausdrücke. Es war extrem kalt.
Ja, wenn es so 30 Grad drumherum sind, finde ich, geht es ja immer. Aber ansonsten stimmt.
Ja, okay, es war sehr kalt, aber herrlich.
Du hattest so viele Stationen und eben auch lange mit vielen Promis zu tun. Ist da auch sowas, was dir noch im Kopf geblieben ist?
Es gab unglaublich viele Situationen, viele Interviews. Es sind gar nicht mal wahrscheinlich die Interviews, die in einem nachhaltig am längsten bleiben. Das sind dann kleinere, andere Begegnungen, die was in einem auslösen. Aber natürlich habe ich besondere Begegnungen gehabt. Ich hatte zum Beispiel mal ein Interview mit George Clooney und das war im Rahmen einer Veranstaltung und dann stand ich im Raum und ich hatte die ganze Zeit ihn gesucht und wusste nicht und dann war eine Dame zuständig, diese Interviews zuzuteilen und ich rief durch den Raum, Entschuldigung, wo ist er denn jetzt? Wo ist denn George Clooney? Und dann dreht sich vor mir ein Mann um und sagt, hello, my name is George Clooney.
Andere Gesichtsfarbe.
Ja, so. Also auch das ging dann locker los. Also ich habe viele tolle Begegnungen gehabt mit Pink, der Sängerin Pink, der ich ins Kleid gestiegen bin, auf dem Teppich aus Versehen. Und dann hat sie so gelacht und wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Also es gab viele Situationen. Aber es sind wahrscheinlich nicht nur diese Momente, sondern die vielen anderen menschlichen Begegnungen, die natürlich bleiben. Und wenn man den Job so viele Jahre macht, dann, glaube ich, darf man nie die Dankbarkeit und Respekt vor alledem verlieren. Das war mir immer wichtig.
Ja, und wichtig ist dir ja auch, diesen Ausgleich zu haben. Das finde ich nämlich auch so witzig. Also auf der einen Seite diese High Society und dann fährst du in den Urlaub nach Norwegen in eine Hütte, wo es nur ein Plumpsklo gibt.
Absolut.
Also
kein Strom, kein Fließen.
So, war das so der Ausgleich?
Ja, also ich bin heute nicht mehr so viel in Norwegen, wie meine Familie am liebsten würde. Wir hatten nämlich gerade Familientreffen und die norwegische Sippe hat ganz doll geschimpft, dass ich schon lange nicht mehr da war. Es treibt mich manchmal in die Sonne. Die Norddeutschen werden es nachvollziehen können. Ich bin ja auch viel in Norddeutschland bei meinen Eltern und manchmal wünsche ich mir einfach mal Wärme und dann fliege ich in die Wärme. Aber natürlich ist der Kontrast immer wichtig gewesen und gehört auch zu mir und dieses Bodenständige war immer in mir, das wird auch nie weggehen.
Ich finde das nur so schön, weil das ist ja ein ganz altes Haus, was ihr da habt, noch von deinen Großeltern, die da mal ausgewandert sind. Und nur dann darfst du ja überhaupt dir so eine Immobilie zulegen. Und wie war das mit deinen Freunden, die du damals dann mitgebracht hast? Weil du warst ja auch schon als Jugendliche
da. Ja, genau. Also man muss diese Hütte ein bisschen erklären. Die liegt an sieben Seen. Es ist wahnsinnig einsam und unheimlich schön. Und man muss das Holz selber machen, damit du Feuer hast. Und zum Zähneputzen gehst du raus an See. Und Klo wurde schon beschrieben. Man hat einen herrlichen Blick auf den See. Aber muss man halt alles mögen, so alles freischwingt. Und ich hatte damals schon meine Freunde in der Zeit, es klingt, als wären es so viele gewesen, es waren nicht so viele, aber mitgenommen und es war immer so ein bisschen der Test, wer es in Norwegen schafft, der schafft es auch sonst. Mhm. Weil wer nicht rudern konnte, nicht Holz hacken und auch sonst bange war mit Schlangen, Elchen, Tieren dort, der konnte irgendwie nicht mit überstehen in der Family.
Das kann man sich so richtig vorstellen, dazu, dass deine Eltern da standen also so, und dann, na, kann er's oder kann er's nicht? Und er ruht.
Ja, es waren vor allen Dingen die Cousins und Cousinen, die sich einen Spaß gemacht haben. Ich glaube, meine Eltern waren dann gelassen und gedacht, naja, wenn der junge Mann denn nett und klug ist. Aber wir haben so, kann er denn rudern?
So. Musste dein jetziger Freund das auch noch machen?
Oder? Nee, der war tatsächlich noch gar nicht da. So. Der muss, glaube ich, noch mal auf die Feuerprobe.
Apropos Feuerprobe, also eins haben wir festgestellt, so oder so, wo du bist, dein Gesicht ist bekannt, denn wir sind mit diesem Foto hier mal losgerannt und naja, genau das wurde bestätigt.
Ist ja süß.
Ah, Haben Sie diese Frau schon mal gesehen?
Ja, gesehen schon mal.
Sehr hübsch.
Fast so hübsch wie meine Freundin.
Guck mal her, du kennst sie auch.
Ist das nicht auch eine Moderatorin?
Richtig.
Oh, Kim Fischer. Riverboat, MDR, ja.
Sind Sie sich da ganz sicher?
Nee, halt.
Nicht Kim Fischer, nee.
Das ist die Mareile Höpper. Höppner.
Höppner. Jetzt habe ich es.
Ja, genau. Mareile Höppner, genau.
Haben Sie diese Frau schon mal gesehen?
Ja, Mareile Höppner.
Ja, jetzt macht's Klick.
Wie finden Sie Mareile Höppner?
Gut. Die gefällt mir. Ich mag die gern. Offen, schick ist sie. Doch, ist ganz sympathisch.
Generell, sag ich mal, ihre Ausstrahlung und auch generell die Moderation, also das macht sie schon sehr, sehr gut, ja.
Ja, die Ausstrahlung und ja, die kommt gut rüber.
Sehr locker und frech, ein bisschen. Die kann gut auf die Leute eingehen, passt alles gut zusammen.
Sehr süß. Also ich mochte sehr, dass der eine gesagt hat, nur meine Freundin ist hübscher, sehr charmant. Ja, toll, wie lieb die Umfrage war. Vielen Dank, es freut mich. Es ist nicht ganz vorbeigegangen, die vielen Jahre Fernsehen.
Ja, ja, aber ja, genau. Und vor allem eben auch, ich glaube, viele waren auch Fans, wenn du von den Royals berichtet hast. Ja, weil du da so drin warst. Und weil heute Camilla ja Geburtstag hat, 78, ja. Dachten wir uns, dass du uns eine kurze Einschätzung nur gibst, wie das bei denen beiden jetzt gelaufen ist, nachdem ja vorher alle, ne, die Geliebte und so weiter, ob sich das jetzt alles so richtig fortbewegt.
Also ich habe tatsächlich den jetzt ja König Charles einige Male begleitet, auch auf einer Deutschlandreise, also mehrfach in Deutschland, aber auf einer speziellen Reise, wo die beiden zusammen unterwegs waren. Und das war so das erste Mal, dass sie hier mit auftauchte und ich konnte die beiden ganz nah erleben und immer wieder. Wir sind dann immer schon vorgereist, dann kam das Paar hinterher, alle bauten sich auf und dann kamen die beiden und irgendwann zwinkert man sich auch zu, man weiß schon, ach, sie wieder, die ist ja auch wieder da, so. Und es war sehr schön zu sehen, mit welcher Aufmerksamkeit er seine Frau bedenkt, wie er dafür sorgt, dass sie sich in dem Ganzen auch gut bewegen kann. Also die beiden wissen natürlich, wie all das funktioniert. Die wissen natürlich aber auch, in welchen Herausforderungen sie stehen. Und die Monarchie steht in einer veränderten Welt in einer ganz großen Herausforderung. Und das Königspaar ist aktuell natürlich in der Frage, wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns mit der Zukunft? Wie verhalten wir uns mit Themen, denen sich dieses Haus lange nicht geöffnet hat? Und da liegt eine große Bürde auf ihnen. Aber ich glaube, als Paar könnte es schöner nicht sein, weil es eigentlich die schönste Liebesgeschichte ist am Schloss. Mhm. Zwei, die sich immer gewollt haben und es war schwierig und die sich dann gefunden haben.
Sag mal, wenn du allein mit ihm gesprochen hast, ne? Also was fragt man, also was macht man denn? Hält man Smalltalk? Oder?
Ja, wir haben Smalltalk so, gehalten.
Was Wetter?
Und zwar übers Bäume einpflanzen.
Ah, okay.
Weil der ist ja sehr naturverbunden und er pflanzt gerne Bäume, wo er ist. Das ist auch ein Wunsch, dass er sagt, also wenn ich hier was mache, dann pflanze ich einen Baum. Der setzt sich ja sehr für Renaturierung ein. Und er hat einen Baum gepflanzt und der sollte gewassert werden und der kippte dann wieder um. Also alles, was er gemacht hat, war jetzt nicht so ganz super. Also hier die Tischlerseele, die so in mir durch meinen Papa pocht, hat so nur so, oh nein, es läuft alles schief.
Er kriegt's nicht hin.
So, gut, also so die Holz verbundene. Aber ganz charmant und er hat ja sehr viel Humor und der hat natürlich eine tolle Aura. Es ist ja ein sehr großer, sehr stattlicher Mann und der wirkt schon sehr. Und das war schon toll, die beiden immer wieder zu treffen und zu sehen. Da bleibt natürlich Abstand, dafür sorgt das Gefolge. Aber es gab Momente, da war fast keiner dabei und dann sprechen die auch ganz normal.
Und das mit dem Baum passt ganz gut, weil wir bleiben im Grunde genommen im Garten. Denn eine besondere Verbindung zu England, zur englischen Krone, gibt es ja auch
Baujahr
in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover durch die Welfen. Und etwas vom royalen Glanz findet man bis heute in den schönen Welfengärten, die Andreas Moll zum Jubiläum besucht hat.
Baujahr 1675 und immer noch beeindruckend. Der große Garten in Hannover zählt zu den bedeutendsten Barockgärten in Europa und ist das historische Kernstück der Herrenhäuser Gärten. Landschaftsarchitektin Anke Segert leitet sie seit gut 3 Jahren.
Ich habe die Verantwortung für alle 3 Gärten, die wir hier betreuen oder die man auch unter den Herrenhäusergärten zusammenfasst. Insofern führe ich 190 Mitarbeitende, um dieses Gartenensemble zu jeder Zeit wunderschön zu halten und den Preis, den wir dafür bekommen haben, als bester Garten Europas auch weiter zu verteidigen.
Das tun sie, tatkräftig und fachkundig. Der Große Garten feiert dieses Jahr 350. Jubiläum. Zu den Herrenhäuser Gärten zählen auch Berggarten, Georgengarten und Welfengarten.
Wir haben verschiedene Themen der Gartenkunst hier auf engstem Raum vereinigt. Auf 135 Hektar zeigen wir eine Barockgartenanlage, die ihresgleichen sucht, einen Landschaftspark gleich nebenan und eine besondere botanische Sammlung.
Und die hat Landschaftsarchitektin Anke Segert im Corporate Design des Königshauses gehalten.
Ja, die Welfen hatten die Farbe Creme, was man hier auch ganz schön an den alten Gebäuden sieht. Und zum 350-jährigen Jubiläum habe ich dann mal den fürstlichen Blumengarten, also ihren Separatgarten, in diese Farben getaucht.
Die Farben der Welfen. Hannover war bis 1866 ihr Königreich und ein Monarch benötigte auch standesgemäße Verkehrsmittel. Sie standen lange Zeit im Historischen Museum Hannover, das saniert wird. Wahre Schätze, seit neuestem im Museum Herrenhausen ausgestellt. Kutschen aus dem 19. Jahrhundert. Historiker Andreas Urban hat die Ausstellung entworfen.
Vier Kutschen, ein Königreich. Gemeint ist das Königreich Hannover, in dem die Kutschen eine besondere repräsentative Funktion hatten als Symbole für Königsherrschaft.
Damals stellt das Haus Hannover die Könige von England. Das geht genau wie der große Garten auf Kurfürstin Sophie zurück.
Dieser barocke Garten ist vor allem durch die Initiative der Kurfürstin Sophie entstanden. Und diese Kurfürstin Sophie war es letztlich auch, die dafür verantwortlich war, dass die hannoverschen Fürsten auch Könige von Großbritannien wurden, weil sie entstammte dem Hause der Stuarts, dem regierenden Geschlecht in England. Weil dort kein Thronfolger da war, kam dann ihr Sohn Georg Ludwig auf den britischen Thron.
Deshalb trug das britische Königshaus lange den Nachnamen Hannover. Bis es sich während des Ersten Weltkriegs nicht mehr ziemte und sie sich den Fantasienamen Windsor gaben. Majestätisch wie der große Garten Herrenhausen. 2015 als erster und einziger deutscher Preisträger zum besten Garten Europas ernannt. Ein Anspruch, dem Landschaftsarchitektin und Leiterin Anke Segert gerecht werden will.
Die Welfen sind dann ja Könige von England geworden, kamen wieder zurück. Und insofern ist dieser Garten immer im Fokus des Adels gewesen. 350 Jahre gibt es den großen Garten und für eine barocke Gartenanlage ist das unglaublich alt, weil man sie eigentlich im 18. Jahrhundert schon alle umgeformt hat. Und hier ist sie immer noch erhalten.
Wunderschön. Ja, wunderschön und hochspannend. Die Gartenarchitektur, die Verbindung nach England, wir könnten ewig sprechen.
Ja, vor allem, weil du ja viel über die Royals berichtet hast. Aber das war ja nun mal, du hast dich anders entschieden. Du arbeitest jetzt journalistisch, bist bei Extra, bei RTL. Warum eigentlich dieser Wechsel? Warum hast du gesagt, ich möchte jetzt das Genre wechseln?
Du, ich habe journalistisch ja immer gearbeitet, aber ich wollte einfach einen neuen Weg gehen, noch mal was anderes ausprobieren. Ich finde es so spannend, dass man in unserem Beruf einfach immer neugierig bleiben kann und sich auch mal weiterentwickeln und auch mal neue Ufer betreten. Und ich hatte eine wahnsinnig tolle Zeit, gerade auch bei Brisant. Und die ARD hat mir wahnsinnig viel ermöglicht und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und trotzdem war es hochspannend, in was Neues reinzugucken. Und RTL bietet mir jetzt auch viele, viele Räume, in denen ich Filme machen kann, in denen ich Themen speziell setzen kann, die ich für wichtig erachte. Und das gibt mir eine neue Möglichkeit. Und ich finde die Aufstellung jetzt gerade hoch, hoch spannend. Insofern, manchmal ist es gut, wenn man mal irgendwie neu springt.
Für dich besonders, glaube ich, war die allererste Folge extra. Nicht nur, weil es die erste war, sondern weil es auch eine sehr persönliche war. Es ging um die Pflege der Eltern, eben auch deiner eigenen. Wie kam es dazu, dass die auch eine Rolle gespielt haben?
Ja, das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache auch selber immer wieder Filme in meiner Sendung tatsächlich und ich beschäftige mich immer wieder, auch gerade jetzt, also vergangene Woche erst, mit dem Thema Pflege in der Sendung. Das kommt aus dem privaten Blickwinkel. Also meine Mutter ist durch einen Schlaganfall pflegebedürftig. Mein Vater hat die Pflege meiner Mutter übernommen. Und durch diesen, ja, ich will mal sagen, Perspektivwechsel für unsere Familie haben wir natürlich noch mal einen anderen Blick auf dieses Thema bekommen. Auch die Frage, was bedeutet das? Wie verändert sich das Leben? und aber auch was für Engpässe entstehen. Sag wie schwierig mal, ist es?
Bei deiner Mama, welche Pflegestufe ist das? Also wie viel Hilfe benötigt sie?
Ja, die sitzt im Rollstuhl, also benötigt sie schon durchaus Hilfe und ist einseitig gelähmt, also der Arm, das Bein. Und sie braucht schon Unterstützung, aber sie ist toll und fit im Kopf, wie sie es immer war. Und nicht minder meine Mutter und erzieht mich nicht weniger, als sie es immer getan hat.
Ihr seid in dem Beitrag eben auch darauf eingegangen, eben auch zu sagen,
genau,
wie schwer es ist eben, und das kennen viele, wie schwer es ist, Angehörige zu pflegen.
Ja, es ging einmal um den Blickwinkel, was bedeutet Pflege zu Hause, aber auch die Frage, was erleben Pflegekräfte. Also wir haben auch eine lange Reportage gezeigt in dieser Sendung, in der es um Pflegekräfte ging, die sich ausgeliefert gefühlt haben. In diesem Fall waren das Pflegekräfte, die aus der Ukraine angeworben worden waren und ja sehr rechtelos hier in Deutschland ältere Menschen betreut haben. Auch das ist ein wichtiger Blickwinkel. Wir versuchen, da auch mehrere einzunehmen. Aber natürlich haben wir auch den Blickwinkel der Familien eingenommen, die Pflegekräfte suchen. Was funktioniert gut, was nicht? Was bedeutet das auch an Kosten? Wie viel Unterstützung bekommt man? Das ist ja gerade auch eine große politische Diskussion. Wie wird häusliche Pflege eigentlich vergütet? Muss das nicht eigentlich viel besser vergütet werden in einer immer älter werdenden Gesellschaft?
Es ist eh ein großes Feld. Und wer kann sich Pflege auch im Heim noch leisten? Und so weiter.
Absolut.
Das ist, endlos.
Ja, und viele wünschen sich ja, dass Pflege zu Hause passiert, was ich sehr nachvollziehen kann.
Wenn die Leute da sind, genau, ne? Also wenn Angehörige da sind, die das können. Also es fällt einem ja auch nicht so leicht. Und ich glaube, auch für die Angehörigen selbst ist es nicht so leicht, wenn man dann so hilfsbedürftig ist. Ich weiß nicht, wie war das für dich, wenn du deine Mama pflegst, ihr hilfst?
Ja, das ist natürlich eine große Perspektivveränderung. Ich glaube, wenn man sich sehr gern hat in einer Familie, ist das nicht so schwer. Mhm. Das ist eigentlich eher ein selbstverständliches Dankeschön für all die Jahre, die es andersrum war.
Aber ich glaube auch, manche können das nicht so gut.
Das muss man sicherlich auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das nicht können. Ich würde das nie verurteilen. Ich finde, das ist eine sehr private Entscheidung und man kann die nicht generell für Familien treffen. Wenn das so ist und es gibt ganz, ganz viele Familien, wo es so ist, dann sind das stille Helden, die überhaupt keine Plattform bekommen. Und ich sehe es ein bisschen als meine Aufgabe, von diesen stillen Helden zu erzählen, weil ich eine Plattform habe und sage, okay, ich kann ja erzählen, wie das ist.
Was auch ein großes Thema ist, wenn eben nicht so viele da sind, die auch nicht pflegen können und das irgendwie Einsamkeit ein Thema ist und vielleicht auch nicht alles gezeigt werden kann, was zum Beispiel digitale Medien angeht, möchten wir Ihnen jetzt ein ganz tolles Projekt vorstellen. Nette Kieler, das ist ein Ehrenamtsbüro und die haben eben Patenenkel und Enkelinnen gefunden, die Senioren die digitale Welt erklären. Und das ist ja so, es erleichtert nicht nur den Alltag, sondern ist eben auch ein ganz, ganz tolles Mittel gegen Einsamkeit. Annalisa Lohmann war dabei.
Heute ist es soweit. Die 83-jährige Ursula Halbe will ausmisten und ein paar Sachen im Internet anbieten. Fotos mit dem Handy machen, kein Problem für sie.
Die müssen jetzt irgendwie auf den Computer und dann in die Kleinanzeigen. Irgendwie.
Kann ja nicht so schwer sein, sagt sich die studierte Psychologin.
Was meine Brille? Wo ist meine Brille? Ach so.
Doch dann geht es schon los. Wie bekommt sie die Fotos jetzt vom Handy auf den Computer?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Es ist doch schwieriger als gedacht.
Das ist, muss man sich einfach eingestehen, eine richtige narzisstische Kränkung, dass alle Kleinkinder das können und ich kann das nicht. Ne? Also ich hoffe, ich lerne es noch, ich hoffe es, weil das erwarte ich von mir, dass ich das auch noch lerne. Aber es dauert jetzt auch sehr viel länger als früher. Ne?
Ihre beiden Söhne mag sie deshalb schon gar nicht mehr fragen, denn die haben manchmal noch weniger Geduld mit ihr als sie selbst. Doch zum Glück gibt es das Projekt Patenenkelin vom Ehrenamtsbüro Nette Kieler. 16- bis 30-Jährige helfen älteren Menschen bei Problemen mit Handy, Laptop und Co. Kostenlos. Ein Anruf genügt.
Okay, wunderbar. Okay, bis dann. Tschüss.
Mubina Chachmani Nudusari ist so eine Patenenkelin. Die 19-Jährige trifft die Senioren im Kieler Ehrenamtsbüro oder auf Wunsch auch mal direkt bei ihnen zu Hause. Ihre eigenen Großeltern kann Mubina nur selten sehen, denn die leben im Iran. Durch Austausch mit den Senioren fühlt sie sich aber immer ein bisschen an sie erinnert.
Das wäre ganz gut.
Kriegen wir. Ja. Alles gut, du brauchst dich gar nicht dabei stressen. Kann sonst beide.
Seit 4 Jahren macht Bobina dieses Ehrenamt und sagt, es gibt keine schweren Fälle. Das Einzige, was beide Seiten bräuchten, sei Offenheit und etwas Geduld.
Ah ja, schon da. Das ist ja super. Ja, genau.
Das kannst du direkt hier.
Mobina erklärt so lange, wie es eben nötig ist.
Ja, okay, ja,
meistens dauern die Treffen etwa eine Stunde.
Gehst einmal hier auf den.
Da?
Genau.
Oh, ja.
Und dann machst du es jetzt nochmal. Wir werden alle irgendwann alt und brauchen immer jemanden, der uns unterstützen kann. Da frage ich mich halt einfach, warum nicht jetzt helfen, wenn man in dem Alter ist, wo man Hilfe anbieten kann. Und irgendwann wird es auch Technologie geben, womit wir einfach nicht mehr zurechtkommen. Deswegen finde ich das ganz schön, wenn ich meine Hilfe leisten kann, damit ihr Alltag ein bisschen selbstständiger und einfacher ist.
Das hätte ich allein nie gekonnt. Super, ja, klasse. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ach, ich bin sowas von froh, dass ich jemanden habe, der Geduld hat mit meiner Langsamkeit und mit meiner Begriffsstutzigkeit. Und man sagt, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Vermittelt sie mir. Ich finde es einfach toll.
Wenn sich Paten, Enkel und Senioren gut verstehen, verbringen sie auch gerne noch so etwas Zeit miteinander. Diese beiden könnten sich stundenlang über Bücher unterhalten. Aber bitte nicht über digitale E-Books, sondern über die echten.
Und die riechen auch ganz
anders. Ja, oder?
Da sind sich die beiden altersübergreifend einig.
Ja, aber man kennt das auch von sich selbst, finde ich, dass man schon teilweise nicht mehr mitkommt oder dann so ein bisschen langsamer.
Also auf jeden Fall. Und was für eine schöne Idee. Und dass die beiden dann noch sitzen und schnacken, ist doch super. Ich musste aber auch gerade ein bisschen an meinen Vater denken. Der guckt wahrscheinlich gerade die Sendung. Schöne Grüße, Papa. Der denkt, mit dem Festanschluss rausgeht und sagt, ich gehe mal raus. Ich glaube, der Empfang ist draußen besser. Ich so, Papa, es ist der Festanschluss. Ich hoffe, du lachst gerade.
Bestimmt. Siehst du die heute noch?
Ja, ich telefoniere nachher mit ihnen.
Okay. Wir haben ja hier auch so ein bisschen dein 300-Seelendorf da bei Lübeck versucht aufzubauen, dass man so ein bisschen Gefühl dafür hat.
Ja, ich fühle mich sehr heimisch.
Ist so, ne? Ja. Warum denn diese Bushaltestelle eigentlich hier?
Es ist tatsächlich so gewesen, dass unser Ort so klein ist, in dem ich groß geworden bin und wo meine Eltern heute noch leben, dass die Bushaltestelle schon das Highlight war.
Ehrlich? Habt ihr euch hingesetzt und geguckt, wer kommt? Oder?
Ja, so, also mit Glück kam der Bus, damit du in die Stadt konntest, aber ansonsten kam er halt auch nicht. Und man setzte sich einfach hin und war so da und schnackte übers Leben. Und das war es dann auch. Viel mehr war drumherum nicht. Es gab keinen Kiosk, kein nix. Also so war's.
Aber viel Kreativität, ne? Zum Beispiel mit dem Pony, was wir hier sehen.
Ja, genau. Es war ein bisschen...
Bisschen größer, oder?
Bisschen größer war es, ein bisschen dunkler war es, aber auch nicht mehr viel größer. Das war das Pony meiner Freundin, das hieß Trixie. Und mit Trixie sind wir gern durchs Dorf geritten. Es ging aber so. Es war offenbar auch nicht so besonders viele Autos unterwegs. Und wir haben ausgerissene Kinder gespielt, das muss man erklären. Ich glaube, das spielen auch nur Kinder, die wissen, dass sie abends wieder nach Hause kommen. Aber wir haben gespielt, dass wir uns nur von der Natur ernähren dürfen und dass wir draußen wohnen. Und dann haben wir meist noch Harvey, ihren Hasen, dabei gehabt. Ja. Und so sind wir losgeritten durchs Dorf und waren wilde Ritter und haben uns doch in der Werkstatt meines Vaters irgendwelche Schwerter gebaut. Und das war's. So waren wir stundenlang weg.
Ja, ich kenne das auch. Ich bin mit Bongo, meinem Hund, bin ich immer auch ausgerissen.
Ja.
Und dann klingelte irgendwann die Telefonzelle. War das bei dir auch so?
Also geklingelt hat sie meist nur, wenn wir wieder mal Telefonstreiche gemacht haben, was so ein bisschen unser Spaß war. Wir haben dann angerufen und gesagt, ja, hier ist der kleine so und so und meine Mama ist nicht da und ich habe das Badezimmer unter Wasser gesetzt. So Dinge, wo du heute denkst,
okay, ich wollte gerade sagen, wenn man das heute macht,
wie gemein, aus Mutter.
Was ein Enkelschreck war
so. Wirklich, würde man das heute ganz schlimm finden. Aber die Leute, die wir angerufen haben, waren immer sehr nett und lustig und haben uns natürlich auch ertappt und dann haben wir Tränen gelacht und das war so der Spaß mit der Telefonzelle. Und sie hat viel zu selten geklingelt. Wir hätten uns gefreut, es wäre so. Aber es war natürlich eine andere Zeit. Man verabredete sich ja damals auch über Telefonzelle, weiß ja heute keiner mehr.
Genau, ja wirklich, es war ja so. Ja, ne? Man hat eine Zeit ausgemacht, sich da dann getroffen. Sag mal, und wir haben gerade über deinen Papa gesprochen. Deine Mama kam ja aus Bayern in den hohen Norden. Konnte sie sich damit versöhnen mit dem Wetter dann irgendwann?
Also das Wetter war für sie immer ein Angang und der Dunk war auch ein Angang, wenn die Bauern, also um uns herum war viel Feld und Wald und Wiese und die Felder wurden natürlich gedüngt und es hat einen Großteil des Sommers gerochen. Und meine Mutter hat es nicht so toll gefunden und ist dann immer mal wieder so zum Feld und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt ist einen Tag mal Sommer.
Und jetzt stinkt's hier.
Ja, aber ja, so war das. So ist Landleben eben. Es riecht heute nicht anders als damals.
Das ist ein Heimatgeruch dann irgendwann.
Ja, das ist tatsächlich so. Ja, aber ich bin keine Erschrockene, das kann man sagen. Also wenn andere bei Mäusen, bei Ratten, bei Spinnen oder bei Kuhfladen, eklig, das juckt mich gar nicht. Und ich bin bis heute bei mir in der Familie, ich lebe jetzt mit Patchwork-Kindern und meinem Sohn zusammen und wenn da eine Spinne auftaucht oder eine Maus, dann bin ich diejenige, die gerufen wird, weil ich sehr ruhig bin. Ich bin mit sowas gar nicht zu erschrecken.
Und du hast wahrscheinlich das Kochen auch mitgenommen von deiner Oma, oder? Das ist auch so eine Kindheitserinnerung.
Also meine Oma war eine wahnsinnig gute Köchin, schrieb ihre Rezepte glücklicherweise irgendwann auch mal sehr handschriftlich und schön in ein Buch, das vererbt wurde an meine Mutter. Und irgendwann habe ich es hoffentlich. Und meine Mutter hat dann auch wahnsinnig toll gekocht. Fränkische Küche, das stand im großen Kontrast zur norddeutschen Küche, die meine Oma dann mitbrachte oder mein Vater. Also bei meinem Vater gab es so wilde Sachen wie alles mit Curry in einer Pfanne. Das war nun auch nicht klassisch norddeutsch, aber es war so der Restebehilf. Oder es gab Lebersuppe mit Apfel bei meiner Oma. Ich fand es so schwierig, muss ich sagen, als Kind. Na, und bei meiner Mutter gab es Kaiserschmarrn.
Bei deiner Oma habe ich noch eine Frage. Ich habe irgendwo gelesen, dass du mal gesagt hast, dass sie immer die Zähne in der Schürze hatte. Warum hatte sie die Zähne in der Schürze und nicht im Mund?
Nee, meine Oma hatte die Zähne immer für gut.
Nein,
ja.
So wie Gläser für
ja,
gut.
Und ja,
so.
Ja, die hatte die Zähne für gut in der Tasche. Und ich sage mal, Oma, mach doch deine Zähne. Sie hatte eigentlich auch noch viele Zähne, aber vorne hätte sie gut gestanden. Und ich sage, Oma, mach doch deine Zähne rein. Nee, die sind für gut. Breile, die sind für gut in der Tasche. Die brauchen wir heute nicht. Heute habe ich die Zähne in der Tasche, heute koche ich ja nur.
Also bei Zähnen habe ich das noch nicht gehört. Ja. Das ist herrlich. So. Wir sind ja auch schon fast am Ende angelangt, aber ich wollte dich auf jeden Fall noch fragen, welchen Geburtstag du dieses Jahr gefeiert hast. Du feierst ja gerne mal einen Geburtstag schon im Vorhinein, ja. Sodass du dann, dass dir auffällt, dass du doch jünger bist, als du eigentlich dachtest.
Es hat eigentlich nur Vorteile, wenn man mit Zahlen nicht so gut ist wie ich. Also vielleicht ist es mir auch einfach gar nicht so wichtig, weil ich auch nie so Hochzeitstage und all solche Sachen, ich habe sowas nie so großartig gefeiert. Und beim Geburtstag ist es so, dass ich vor 2 Jahren dachte, ich würde sehr viel älter, als ich eigentlich bin und nicht geworden bin. Und es brach große Hektik aus, weil mein Freund neue Luftballons besorgen musste, weil er dachte, um Gottes Willen, das Kind wird ja viel älter, also die Frau. Und anderen Zahlen drauf, genau. Es war aber tatsächlich so, dass ich mich einfach geirrt hatte, aber er hatte dann noch bei meinen Eltern angerufen, bei einer Freundin. Alle haben gesagt, nee, die wird doch jetzt niemals 48. Ich wurde damals 46. Und ich bin dann sehr viel gelassen älter geworden. Jetzt dieses Jahr wirklich 48 und es war ein super entspannter Geburtstag.
Hast du ja schon ein paar Mal gefeiert.
Ja, habe ich ja schon gefeiert. Also, wenn man so älter wird, ist es alles entspannt. Ja. Ich nehme das eh mit Humor.
Ich wollte gerade sagen, bist du entspannt mit deinem Alter so?
Ja, also natürlich ist älter werden so, dass es auch irgendwann total sichtbar für einen selber wird. Das ist ja klar, das geht mir nicht anders als allen anderen auch. Aber ich nehme das so ganz gut an, glaube ich. Also ich finde jedes Jahr so schön und es passieren so viele tolle Dinge in meinem Leben. Und ich finde es auch so wichtig, dass Frauen, die älter werden, total präsent sind. Das ist schlimmer wäre ja, wenn da jetzt eine Lücke entstehen würde und sagen würde, okay, also in dem Alter sehen wir das nicht mehr. Aber ich liebe Filme, die Frauen erzählen, die ein bisschen älter sind und das im Fernsehen stattfindet. Deshalb, ich finde es einfach großartig und das Alter ist keine Grenze, sondern es geht nur anders weiter.
Ja, das stimmt. Ist das okay, wenn man das im Gesicht auch sieht, das Alter für dich?
Ja, also man sieht es ja. Man sieht es einfach. Das weiß ich. Und das ist auch okay.
Nein,
das
aber
ist
ich
so ein
finde,
bisschen
das ist
wie mein schiefer Zahn.
Alter, so natürlich. Das ist super schön.
Ja, also ich nehme es so hin. Und das ist wie mein schiefer Zahn, sage ich gerade, wie viele Zahnärzte mir empfohlen haben, über diese ganzen Jahre, ja fast 30 Jahre
ehrlich?
Fernsehen, diesen lustigen Zahn doch machen zu lassen.
Ach, guck mal. Ja.
Mein Forscherzahn, wie ihn meine Familie nennt. Und ich finde, nein. Also das wäre genauso, als wenn ich jetzt mein Gesicht völlig ohne Falten hätte. Also so ist es halt nicht. Es ist der Forscherzahn und es ist die Mareile mit Falten.
So.
Und so bin ich dankbar für alles.
Und ich bin dankbar für deinen Besuch, für deine Einblicke in deine Kindheit hier in Norddeutschland. Und Ja, du bleibst uns ja erhalten sozusagen.
Unbedingt. Ich komme immer wieder gerne und erzähle, wie alt ich vielleicht werde.
So, genau. Und liebe Grüße auf jeden Fall an deine Familie, ja, danke, die wahrscheinlich dich gleich anruft und sagt, also.
Und viel lacht hoffentlich.
Genau, das mit dem Telefon ging gar nicht.
So. Unmöglich.
Morgen bei uns zu Gast Eko Sascha Kowalczuk ist Historiker. Sein Buch haben Sie vielleicht mitbekommen, Freiheitsschock über die DDR. Das wird ja heiß diskutiert. Ja, mal gucken, was er uns morgen erzählt, hier auf dem roten Sofa. Wir hoffen, Sie sind dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis morgen. Macht es gut.